Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Die Geschichte mit dem Darm ist noch lange nicht zu Ende. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass der Darm mit unserem Gehirn, mit unserer Lunge, mit unserer Haut, mit unserem Mund kommuniziert. Also dass da eine ganz spezielle Verbindung ist. Und das ist aber erst der Anfang. Er kommuniziert auch mit der Leber, mit dem Herz, mit den Nieren, mit unseren Kraftwerken, den Mitochondrien und sogar mit unseren Knochen. Also es hängt alles mit allem zusammen. Das weiß man in der traditionellen Medizin schon lange, aber auch die westliche Medizin wird da jetzt darauf aufmerksam. Und der Darm ist in dem ganzen Spiel sowas wie die zentrale Schaltstelle. Dr. Alexandra Knauer nimmt uns heute mit auf den zweiten Teil der spannenden Reise durch unseren Körper. Liebe Alexandra, danke, dass du dir noch einmal Zeit nimmst.
Sehr gerne, ich danke dir, Susanna.
Und auch heute starten wir wieder mit einem kurzen Health-Check.
Okay, stopp. Bevor wir starten mit der Folge, eine ganz kurze Übung für deine Gesundheit.
Kein Workout, keine Sorge.
Du musst dich einfach nur ganz kurz zu deinem Handy oder Laptop drehen.
Denn Alltagsbewegung ist ja bekanntlich super wichtig.
Denn Mach es gesund ist nominiert für den Ö3 Podcast Award und ihr könnt uns unterstützen, indem ihr jeden Tag für uns abstimmt.
Das geht richtig einfach über oe3.orf.at/podcastaward. Wir schreiben euch den Link auch noch einmal in die Shownotes. Dann könnt ihr jeden Tag draufklicken und in der Kategorie Podcast des Jahres für Mach es gesund abstimmen.
Das geht übrigens bis zum 28.02.
Wir freuen uns über jede Stimme.
Übrigens steht auf unserem Vision Board, dass wir auf Platz 1 landen.
Ambitioniert, aber ich glaube, wir können es schaffen, oder?
Mit deiner Hilfe ganz bestimmt. Also stimm gerne für uns ab. Täglich.
Danke für deinen Support und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Viel Spaß.
Der Health Check.
Wofür dankt dir denn deine Leber heute? Gibt's da etwas, wofür sie heute schon dankbar ist?
Die Leber dankt mir mit Sicherheit heute, dass ich keinen Alkohol trinken werde, weil ich auch morgen fit sein muss.
Und was ist dir zuletzt über die Leber gelaufen? Da gibt's ja so schöne Sprüche.
Also um ehrlich zu sein, das sind natürlich immer die Liebsten einen, die einen am meisten reizen können.
Wir wollen jetzt nichts davon erwähnen, dass einer davon im Raum sitzt da hinten. Wir verstehen alle, was du meinst. Welche kleine Gewohnheit hat dein Leben nachhaltig verbessert?
Grundsätzlich glaube ich, dass es war, dass ich mit dem Kaffee aufgehört habe. Also der Kaffee hat mir eigentlich nie gut getan und man glaubt immer, man hat keine Energie ohne Kaffee, aber wenn man mal weg ist davon, geht es einem so viel besser. Und das hat auch mit der Leber zu tun tatsächlich.
Super spannend und ich habe eine ähnliche Erfahrung, aber zuerst müssen wir noch sagen, wie geht denn das, als Halbitalienerin keinen Kaffee zu trinken?
Mir hat er eigentlich nie geschmeckt. Ich habe ihn nur zu trinken begonnen im Medizinstudium, weil ich durchhalten musste. Und dann haben alle gesagt, ja, du musst einen Kaffee trinken. Und dann habe ich mit wirklich Nase zuhalten, mich da immer durchgerungen, diesen Kaffee zu trinken. Und irgendwann gewöhnt man sich dran, weil ja natürlich das Koffein einen Gewöhnungseffekt erzielt. Aber vom Geschmack selber her.
Aber das heißt, also grundsätzlich ist der Kaffee, das Koffein, für niemanden wirklich gesund oder ist es unterschiedlich? Kann es für jemanden auch keinen schlechten Effekt haben?
Naja, Koffein ist ja natürlich ein Tonikum und treibt regelrecht unser Energiesystem an und aktiviert sogar Stresshormone, verengt die Gefäße. Und wenn man das alles zusammenzählt, ist das super für Menschen, die energielos sind. Aber Vorsicht, auch die, weil wir haben sehr viele Patienten jetzt mit Erschöpfungssyndromen und die denken, sie kommen nicht hoch ohne Kaffee. Aber ich merke oft, dass ja dieses Erschöpfungssyndrom mit dem Darm assoziiert ist und dann doch auch mit der Leber und dann teste ich, dass ihnen der Kaffee nicht gut tut und kaum lassen sie den Kaffee weg, merken sie, dass sie wieder Kräfte sammeln können, weil das Koffein sogar eher die Energie raubt, wenn es nicht indiziert ist.
Wir trinken heute Kräutertee. Schmeckt auch gut. Was ist die beste Investition in deiner Gesundheit?
Sport. Also Bewegung. Es muss jetzt nicht Hardcore-Sport sein, aber ich würde schon sagen, dass sich jeder bemühen sollte, täglich eine Bewegungseinheit einzuhalten, weil auch die Bewegung ganz wichtig ist für eine intakte Darmfunktion.
Kaffee oder Tee, hast du mir schon beantwortet?
Ja, Tee. Definitiv Tee.
Aber vielleicht dazu noch die Frage, war diese Umstellung schwierig für dich? Also für mich war das ganz schwierig. Eine Woche lang habe ich gedacht, ich habe Entzugserscheinungen.
Ja, also mir war das nicht bewusst. Selbst war, also ich habe nie viel Kaffee getrunken, aber wie ich ihn wirklich entwöhnt habe, und das ist eine Entwöhnung. Mhm. Das ist wie wenn man einen Drogenentzug durchmacht. Bei manchen ist es nicht so, die vertragen ihn interessanterweise auch. Hier gibt es natürlich auch genetische Unterschiede und persönliche Unterschiede, aber die meisten leiden unter einem Kaffeeentzug. Das kann von 2 Tagen bis zu einer Woche dauern und da bekommt man Kopfschmerzen, man ist energielos, man ist grantig und das ist ein richtiger Entzug. Also das ist nicht angenehm.
Und jetzt aus Eigeninteresse, koffeinfreier Kaffee ist erlaubt oder ohne den kann ich nämlich nicht?
Ja. Der ist erlaubt grundsätzlich, weil wenn er dir schmeckt, dann bitte trink lieber koffeinfreien Kaffee. Aber so wie du schon selbst bemerkt hast, irgendwie ist das ja logisch, wenn man merkt, das hat wirklich eine Auswirkung auf das System. Und wenn es einem bei der Entwöhnung schlecht geht, dann wird man doch hoffentlich nicht nochmal in dieselbe Falle tappen, weil man ja merkt, dass der Körper dann wieder kämpft am Ende des Tages.
Alexandra, gibt es irgendetwas, das du machst, isst oder eben tust, obwohl du weißt, es tut deinem Darm eigentlich nicht gut?
Ja, ich esse manchmal zu viel. Mir schmeckt's einfach.
Willkommen im Club. Alexandra, stell dir mal vor, unser Körper wäre ein Orchester. Kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass quasi der Darm der Dirigent ist und wer ist eigentlich so die erste Geige?
Ich glaube, dass letztendlich der Dirigent immer unser Verstand ist. Und das ist auch nicht gut für uns, weil je mehr Verstand gesteuert wir sind, desto mehr wollen wir, was vielleicht der Körper gar nicht will. Aber ich würde meinen, dass der Darm die erste Geige ist. Das heißt, der Darm gibt ein bisschen den Ton an und schwingt somit die anderen Instrumente in die richtige Tonlage ein. Und wenn die erste Geige falsch spielt, dann spielt das ganze Orchester falsch.
Wir wollen uns heute anschauen, wie die erste Geige richtig spielt. Und dazu schauen wir uns mal die Verbindung zwischen Darm und Leber an. Stellen wir uns mal vor, die führen da so eine richtige Beziehung. Wann läuft es denn zwischen den beiden harmonisch ab und was sind so Streitthemen, die immer wieder eskalieren?
Also das größte Streitthema ist, wenn es dem Darm nicht gut geht. Also wenn wir Fäulnis- und Gärungsprozesse im Darm durchmachen. Das kann jetzt bedingt sein, einfach durch das, was wir essen. Und trinken. Also wenn ich Alkohol trinke, dann führe ich natürlich direkt den Alkohol zu. Das muss über den Darm erst aufgenommen werden und dann gelangt es in die Leber und die Leber schimpft gleich und sagt, wieso belastest du mich und ich muss mehr arbeiten, ich muss jetzt wieder entgiften. Das Problem ist, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass sie selbst Alkohole produzieren. Ich sage oft zu den Patienten, sie haben hier eine Schnapsproduktionsstätte in ihrem Bauch.
Wie passiert das? Ja,
zum einen gibt es wirklich alkoholproduzierende Bakterien, weil die entstehen besonders dann, wenn wir eben Gärungsprozesse und Fäulnisprozesse durchmachen. Und das kann passieren, wenn wir sogar glauben, dass wir uns besonders gesund ernähren. Also ein ganz klassischer Täter in dieser ganzen Angelegenheit ist der Fruchtzucker. Also wir glauben, wir tun unserem Darm was Gutes, wenn wir viel Obst essen, besonders frisches Obst oder vielleicht sogar als Smoothie gepuncht, ja, also in großen Mengen, kommt dann hinein in so ein Getränk. Gleich, ich weiß nicht, wenn man das sich anschaut, was da alles reinkommt, eine ganze Banane und ein ganzer Apfel und Sellerie und was auch immer, Und das wird dem Darm einfach zu viel, weil das auch nicht vorbereitet wurde, im Mund zerkaut wurde und schon mit Speichel irgendwie benetzt wurde, sondern direkt in den Magen und dann in den Darm gelangt und dann ist der Dünndarm komplett überfordert. Und dann versuchen unsere guten Darmbakterien, das irgendwie zu retten und das in irgendeiner Form zu zerlegen. Der schafft das aber nicht und dadurch produziert der Darm immer mehr von diesen Bakterien, die uns dabei helfen sollen, solche Mengen an Fruchtzucker zu beseitigen. Und dabei produzieren sie Gase. Das ist so wie ein Fäulnis oder ein Gärungsprozess, wie wir sie kennen von einem Komposthaufen. Da dampft es richtig raus. Oder wo wir es auch kennen, ist bei der Weinproduktion. Also Traubensaft vergärt zu Sturm und da entstehen Gase. Und diese Gase belasten uns schon mal. Das merken wir, dass das dann zu einem Blähbauch führen kann. Im besten Fall können diese Winde sogar auch raus, aber manche sagen richtig, also das steckt richtig drinnen in ihrem Bauch. Und wenn wir sehen, dass jemand geplagt ist, eben mit Gasproduktion, der entwickelt zur gleichen Zeit auch Alkohole. Und die muss dann die Leber auch ausbaden. Und das ist im Übrigen eines der häufigsten Gründe, warum so viele Patienten eine nicht-alkoholische Fettleber entwickeln. Nicht, weil sie Alkohol trinken, sondern weil sie Gärungsprozesse im Darm durchmachen, durch die falsche Ernährung, vielleicht auch verursacht primär durch eine Infektion. Also sehr häufig passiert es auch, dass man einfach einen Infekt durchmacht oder jetzt auch mit der Covid-Pandemie hat es viele Leute betroffen, dass eben das Darmmikrobiom gestört wurde, die Verdauung nicht mehr richtig funktioniert hat und dann passiert das, dass eben solche Gasbildungen und Alkoholproduktionen stattfinden und das belastet die Leber.
Wie kann man denn diese Produktion wieder einstellen?
Man muss den Darm in Ordnung bringen, also erstmal die Ursache suchen, herausfinden, wo hat es begonnen. Und wenn das wirklich infektbedingt war, dann muss man einfach schauen, wie man das Milieu wieder herstellen kann. Aber grundsätzlich können wir mit der Ernährung sehr viel regulieren. Und die Leber ist extrem dankbar für jede Ernährungsreduktion und auch diese Pausen, die wir einhalten sollten.
Und wie merke ich jetzt eigentlich, wie es meiner Leber geht? Man spürt sie ja in dem Sinn nicht, oder?
Aber nein, wie kann die Leber spürt man gar nicht.
Kann ich das mit einem Blutbild feststellen oder wie erkennt man das?
Manche merken es, dass sie müde sind. Und wenn es zu gelben Verfärbungen bei den Augen oder bei der Haut kommt, dann brennt der Hut. Also dann spätestens zum Blutbild gehen bitte. Aber grundsätzlich sollte man ja jährlich eine gesunden Vorsorgeuntersuchung machen. Und da sieht man schon häufig, dass gesund lebende Patienten auch erhöhte Leberwerte entwickeln. Und ich beobachte, wenn ich den Darm saniere bei den Patienten, dass die Leberwerte sich sofort wieder normalisieren. Und in dem Fall sollte auch immer nachgesehen werden, ob eine Fettleber bereits besteht. Weil die Fettleber ist die Vorstufe einer chronischen Lebererkrankung. Es kommt dann zu einer Entzündungsreaktion in der Leber und das geht dann über zu einer Leberzirrhose, kann sich ja auch entarten zu einem Leberzellkarzinom. Also das ist wirklich schwerwiegend, diese Problematik. Und das kann, wie gesagt, tatsächlich passieren, wenn man sich eigentlich gesund ernährt.
Das heißt, Rohkost in Form von Obst oder eben übermäßig viel Obst auf einen Schlag in einem Smoothie zum Beispiel, würdest du jetzt mal eher abraten, auch wenn man das Gefühl hat, man verträgt das?
Ja, ich würde aufpassen, nämlich einfach von der Menge her und von der Häufigkeit und sicher gehen, ob es einem wirklich gut tut. Also das ist natürlich ein Thema, dass wir generell darauf achten sollten, dass die Leute sich wieder besser spüren und nicht einem Trend folgen, den sie wo lesen, wo sie glauben, das ist jetzt das Richtige, sondern jeder sollte bei sich ein bisschen besser ankommen und herausfinden, ob das denn auch für mich persönlich passt.
Reisen wir jetzt von der Leber zum Herz. Wie sehr liegt dem, wie kann ich denn die Frage jetzt stellen, was liegt denn dem Darm am Herzen? Habe ich das jetzt richtig formuliert?
Ich bin sehr glücklich, weil seit einigen Jahren auch wirklich die Kardiologie anerkennt, dass Herzinfarkte und die Bildung der Atherosklerose, aber auch die erhöhten Cholesterinwerte, Diabetes mit einer gestörten Darmfunktion in Verbindung stehen. Und da spielt auch die Leber eine wichtige Rolle. Das heißt, grundsätzlich müssen wir wissen, je schlechter die Leber, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch das Herz-Kreislauf-System belasten. Aber es gibt auch direkte Verbindungen, weil wenn es gibt diese Assoziation mit dem Fleischkonsum, wenn viel Fleisch gegessen wird, dann brauchen wir ja zum Verdauen mehr Bakterien, die Proteine zersetzen können. Und dabei werden Stoffwechselprodukte gebildet, wir nennen das Metabolite, die mitunter toxisch wirken. Das ist richtig, wir vergiften uns innerlich selbst. Und ein wichtiger Player ist dabei die Trimethylaminoxidase, die wirklich zeigen konnte, dass Patienten, die vermehrt dieses Stoffwechselprodukt herstellen, das kann man auch im Blut messen, eben dazu neigen, eine Atherosklerose zu entwickeln und somit ein erhöhtes Risiko entwickeln, einen Herzinfarkt zu bekommen oder einen Schlaganfall.
Also eine gestörte Darmfunktion wollen wir alle nicht haben, wenn ihr das raushört. Aber wie erkennt man denn jetzt, dass man eine gestörte Darmfunktion hat? Wenn man jetzt täglich Stuhlgang hat und keine Blähungen, kann man dann davon ausgehen, dass der Darm gesund ist oder ist es noch nicht der Beweis dafür?
Leider nicht. Gott sei Dank haben die Patienten manchmal Beschwerden, sie ignorieren es nur. Und denken sich,
ja, das ist vielleicht denken normal. Normal.
Ja. Ja, Blähungen sind ja eh normal. aber manche merken es wirklich nicht. Und zwar, weil, das ist jetzt auch noch ganz spannend, gerade diejenigen, die eben selbst diese Alkohole produzieren, da hat der F.X. Meyer, das war ja ein österreichischer Arzt vor 100 Jahren, gewusst oder schon herausgefunden, dass diese Patienten wie ein eigenes, die entwickeln ein Koma im Darm. Weil Alkohol betäubt ja. Und gerade diese Menschen mit einem großen Bauch, also der klassische Patient, der vielleicht einen Herzinfarkt entwickeln wird, der ist übergewichtig, hat einen zu großen Bauch. F.X. Meyer hat ihn den Großtrommeldreher genannt. Und der hat natürlich da viel Bauchfett, das heißt viel Entzündung und auch viel Gase. Und der produziert diese Alkohole und der spürt sich nicht. Also der ist wie betäubt. Und diese Patienten merken das erst in einem Sanierungsprozess, wenn sie eben Gewicht reduzieren. Und das löst sich, dieses Koma, erst nach 3 Wochen. Spüren die plötzlich, dass der Darm doch Probleme hat. Mhm. Also das dauert eine Zeit lang.
Es gibt noch so einen netten Spruch, ich habe den mit der Leber vorhin schon gesagt, aber zum Beispiel, das geht mir an die Nieren. Damit meint man, das belastet mich jetzt oder das verärgert mich oder ist mir jetzt zu viel. Lass mir raten, da hat wieder der Darm seine Finger im Spiel, oder?
Ja. Also die Nieren sind, da muss ich ein bisschen auf die traditionelle chinesische Medizin zurückgreifen, weil die Nieren sind bei uns in der westlichen Medizin einfach nur die Organe, die das Blut filtern und überschüssige Flüssigkeiten ausscheiden über die Blase. In der chinesischen Medizin sind die Nieren im Wasserelement und das ist der. Also die Nieren speichern unsere Essenz und das ist der Ursprung unserer Lebensenergie. Deswegen erkennen wir an der Grundenergie, wie gut die Nierenenergie beschaffen ist. Das heißt, wir bekommen einen Teil bei der Geburt mit. Wir sollten dafür sorgen, dass die Nierenenergie bewahrt wird. Ich vergleiche es auch ganz gern mit einer Batterie. Wir sollten sie nicht zu schnell leeren. Und wir erkennen da auch am Alterungsprozess, wie gut die Nierenenergie auch im höheren Alter noch beschaffen bleibt. Also wenn man eben viele Nachtdienste macht, wenn man zu viele Geburten hintereinander hat, wenn man überarbeitet ist, dann leert man diese Batterie und dann erschöpft man die Nieren. Was wichtig ist zu wissen, ist, dass aber in der Nierenenergie aus chinesischer Medizin auch enthalten ist die ganze Sache mit der Fruchtbarkeit. Das heißt, Frauen und Männer, ob sie eben fortpflanzungsfähig sind, Also bei Männern geht es auch um die Spermienqualität, die in den letzten 10 bis 20 Jahren massiv nachlässt. Und auch da erkennen wir die Zusammenhänge mit dem Darmmikrobiom. Aber ich komme noch gleich dazu. Mhm. Und bei den Frauen, die eben Schwierigkeiten haben, Kinder zu bekommen. Dazu gehört aber auch eben der Alterungsprozess und die Beschaffenheit von den Haaren, von den Zähnen und von den Knochen. Lustigerweise das, was übrig bleibt bei einer Mumie. Also die Grundsubstanz. Und dann gehört zur Nierenenergie aus der chinesischen, taoistischen Betrachtung auch noch die Gehirnsubstanz. Und deshalb ist es so wichtig, die Nierenenergie aufrechtzuerhalten, weil wenn wir die schwächen, dann kommt es auch eben zur Demenz und anderen neurologischen Störungen.
Wie können wir die Nierenenergie aufrechterhalten?
Also, wenn das Wasserelement, wenn wir das jetzt betrachten nach den 5 Elementen, das Kind des Metallelements ist, man erkennt das eben an den 5 Elementen, gibt es eben eine Mutter-Kind-Regel. Und die besagt, wenn es der Mutter gut geht, geht es dem Kind gut. Mhm. Das kennen wir natürlich, wenn wir ein nerviges Kind sehen auf der Straße, dann weiß man im Prinzip schon, da muss irgendwas sein, auch mit den Eltern oder mit der Mutter. Das heißt, wir kennen das in der Medizin besonders gut, wenn eben in der Kinderheilkunde die Kinder schwierig sind, dann hat es eigentlich mit den Eltern zu tun. Also wenn es der Mutter gut geht, dann geht es dem Kind gut. Und die Mutter des Kindes Niere ist der Verdauungstrakt und die Lunge. Also daher wissen wir das schon lange und die Mikrobiomforschung hat uns das jetzt auch bewiesen anhand einerseits der Mitochondrienforschung und auch anhand wieder von bestimmten Stoffwechselprodukten, die man im Darm detektieren konnte. Das eine davon ist das Indoxylsulfat, das nachweislich, also das entsteht beim Abbau von Proteinen. Und für gesunde Nieren ist das überhaupt kein Problem, aber im höheren Alter oder bei Vorschädigung kann das sich anhäufen und die Niere nachhaltig schädigen und eben auch den Blutdruck heben oder sogar den Knochen abbauen. Das konnte gemessen werden und nachgewiesen werden.
Das heißt, es entsteht, wenn man zu viel Fleisch zum Beispiel isst oder wie passiert das?
Das kann durch zu viel Fleisch sein. Kann aber auch sein, und das ist ein riesen wichtiger Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt, Vorsicht mit diesem Protein-Shake-Hype. Weil wir hören aus der Ernährungswissenschaft, wir brauchen 0,8 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein. Und die Leute wollen das halt nicht als ganze Mahlzeit. Die Tiere sollte man nicht töten, sollte man nicht so viel Fleisch essen. Milchprodukte in dieser Menge kann auch problematisch sein. Also nehmen die Leute Proteinshakes. Ich sehe das extrem oft, dass das nicht günstig ist. Das kann dem Darmmikrobiom zu viel sein, genauso wie ein Smoothie in Bezug auf den Fruchtzucker. Das heißt, alles, was wir heutzutage künstlich produzieren, im Glauben, wir tun dem Körper was Gutes, indem wir das im Übermaß konzentriert zur Verfügung stellen, es muss nur gut schmecken, es muss schnell gehen, es ist einfach, das schlägt jeweils zurück. Der Darm macht da nicht mit.
Und das ist jetzt der Zusammenhang, wie du vorher angesprochen hast, mit der Spermienqualität, die immer schlechter wird. Hängt es auch damit zusammen, weil wir dem Körper vielleicht zu viel Protein auf einmal zufügen?
Das kann definitiv schädlich sein. Natürlich spielen immer andere Faktoren auch mit, Umweltfaktoren. Ja. Also da gibt es ganz viele Aspekte. Aber den Darm müssen wir unbedingt mit berücksichtigen in dieser Betrachtung.
Jetzt haben wir aber gerade so dieses Thema oder diesen Trend, wir brauchen ganz viele Proteine und da wird oft sogar eben von 2 Gramm pro Körpergewicht gesprochen. Wie deckst du denn deinen Proteinbedarf oder wie kann man denn den decken, ohne dass man einen Proteinshake zu sich nehmen muss?
Grundsätzlich kommt man vollkommen aus mit, natürlich, sofern man es verträgt, mit Hülsenfrüchten. Also ich habe schon berichtet, dass ich gerne Hummus esse. Man kann natürlich auf Milchprodukte zurückgreifen, auch Nüsse enthalten, Nüsse und Samen enthalten Proteine und hin und wieder ein Fleisch und ein Ei ist absolut in Ordnung, nur vielleicht in der optimalen Qualität und mit Blick auf ein Tierwohl. Aber die Masse ist das Problem. Wir haben einfach wirklich zu viel, uns geht's eine Spur zu gut. Und das ist unser Darmmikrobiom epigenetisch gesehen nicht gewohnt.
Jetzt ist es aber so, dass man vielleicht manchmal gar keine Nebenwirkungen merkt, wenn man zum Beispiel, ich rede jetzt wieder von diesen Shakes oder was auch immer man macht, was gerade im Trend ist. Kann es sein, dass der Darm ein ziemlich harter Knochen ist, der lange was aushält und erst später kriegt man die Rechnung?
Ja, grundsätzlich ist der Darm sehr sensibel. Es ist eher die Frage, wie gut ist die Wahrnehmung? Und aber es gibt natürlich schon die Problematik, dass es manche wirklich nicht spüren. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Aber deswegen ist es ja so wichtig, wie bei einer Vorsorgeuntersuchung einfach auch hier das Darmmikrobiom regelmäßig analysieren zu lassen, also eine gesunden Vorsorgeuntersuchung vielleicht zu etablieren. Also das gehört genauso dazu wie ein Blutcheck.
Jetzt habe ich den Knochen schon angesprochen oder die Knochen. Wie ist denn da die Beziehung zwischen Darm und Knochen? Was haben die sich so zu sagen?
Wie gesagt, die Knochen gehören ja zur Nierenenergie. Also das ist die Folgelogik in der chinesischen Denkensweise. Und wir brauchen für die Knochengesundheit die entsprechenden Mikronährstoffe. Also allen voran ja natürlich das Calcium oder das Magnesium, Vitamin D. Vitamin K2 wird übrigens zum Großteil von den Darmmikroben gebildet. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann haben wir die Nährstoffe nicht dafür. Und dann kann das eben auch nicht gebildet werden.
Jetzt muss ich dich mal fragen, gibt es eigentlich irgendeine organische Krankheit, die völlig losgelöst vom Darm betrachtet werden kann?
Man denkt vielleicht im ersten Moment, naja, was hat ein Unfall mit dem Darm zu tun? Grundsätzlich eine akute Erkrankung wird nicht wirklich mit dem Darm in Verbindung gebracht. Aber wir müssen immer berücksichtigen, wie passiert die Heilung. Und selbst bei einem Unfall, ja, also dass ich eine, ich sage jetzt nochmal, eine Knie-OP brauchte oder eine Verbrennung, das alles muss ja der Körper wieder sich selbst regulieren und wieder managen können. Und dafür braucht er immer die erste Geige. Nämlich den Darm.
Damit wir die richtigen Töne haben.
Absolut. Und eins möchte ich noch sagen, in jeder Form von chronischen Erkrankungen, weil du mich vorher gefragt hast, wie erkenne ich denn jetzt, ob der Darm gesund ist? Wenn ich nichts merke über meine Darmfunktion, dann kann ich über meine Erkrankungen, die ich entwickle, erkennen, rückblickend, ob da nicht der Darm beteiligt war. Und deshalb ist bei jedem chronischen Prozess, bei jeder chronischen Erkrankung immer der Darm beteiligt. Nicht immer alleinig verantwortlich, aber beteiligt, weil es ja um die Regeneration des Körpers geht.
Ich könnte ja ehrlich noch stundenlang zuhören. Ich finde, du kannst es so bildhaft und verständlich erklären. Man kann mit dir aber sogar noch weiter in die Tiefe gehen. Du hast ja Salutogenia gegründet. Erzähl mal, wer ist denn da an der richtigen Adresse? Wer kann denn da noch mehr von deinem Wissen profitieren?
Das ist ein Bildungsinstitut für Ärztinnen und Therapeutinnen, eigentlich für alle medizinische Fachkräfte, auch für Pharmazeuten, weil ich gemerkt habe, dass es einen Gap gibt. Wir haben viele Patienten mit komplexen Krankheitsbildern, die wirklich unglücklich sind, weil sie von einem Facharzt zum anderen laufen und jeder fokussiert sich auf seinen Teilbereich, aber keiner schaut wirklich ganzheitlich drauf. Und auf der anderen Seite sind auch die Therapeuten, die ein bisschen überfordert sind, weil sie dann nicht weiter wissen. Und ich ermögliche mit Salutogenia, dass man wirklich den ganzheitlichen Blick darauf bekommt, wie wir unsere Patienten gesund erhalten können und vor allem, wenn sie denn schon krank sind, wie wir auf den Ursprung der Krankheitsentstehung kommen und wie wir dann eben wirklich nachhaltig die Patienten gesund halten können, ohne diesem vermeintlichen, jetzt nimmt er ein Blutdruckmedikament, also ist er wieder gesund. Nein, er ist nicht gesund, sondern das Grundproblem besteht noch immer im System und wird weitergehen und andere Schäden verursachen.
Das heißt, es kann ja eigentlich auch ein Zahnarzt, eine Zahnärztin kommen zu Salutogenia, weil da hast du ja auch gesagt, es gibt ja eigentlich kaum eine Verbindung, aber eigentlich bräuchte
es. Ich habe sogar viele Zahnärztinnen bei mir in meinem Bildungsinstitut, die das schon lernen.
Jetzt sind wir schon wieder fast am Ende, aber ich habe wieder ein paar so Mythen, also Fakten oder Nicht-Fakten mitgebracht und du sagst uns wieder, was da dran ist.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Ich habe da mein Wasser stehen und es passt gut zum ersten Mythos oder auch zur ersten Wahrheit. Wenn ich viel Wasser trinke, entgifte ich automatisch Leber und Nieren.
Nein, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also trinken ist ganz wichtig, viel Wasser trinken ist besonders wichtig, aber auch nicht zu viel Wasser trinken. Und natürlich, wenn man das berücksichtigt, welche Rolle der Darm spielt, kann man mit Wasser alleine nicht entgiften.
Ein gesunder Darm kann Krankheiten verhindern, aber bestehende Organschäden nicht mehr rückgängig machen.
Das stimmt so schon. Natürlich bleibende Organschäden, ich kann jetzt ein amputiertes Bein nicht wieder herstellen. Aber gerade bei Patienten, die Vorschädigungen haben, brauchen wir umso mehr eine funktionierende Darmfunktion, dass es nicht noch schlechter wird.
Also vielleicht, wenn wir nochmal ganz kurz zum Bluthochdruck gehen, weil von dem hast du vorher gesprochen, da macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man quasi auch den Darm berücksichtigt und saniert oder wie auch immer.
Ganz wichtig, weil wir ja nicht wissen, kommt der Bluthochdruck im das ist jetzt wieder chinesisch, ist eher das Problem auf der Leberfunktion zu suchen oder kommt es von den Nieren, betrifft es wirklich nur die Darm-Herz-Achse. Also da gibt es ganz spannende Verbindungen, die man herausfinden sollte.
Dritter und letzter Punkt, Calciumpräparate sind der beste Weg, um Osteoporose vorzubeugen.
Jein, wir brauchen natürlich Calcium, aber diese Calciumpräparate sind allein natürlich nicht dafür verantwortlich. Erstens, gerade Patienten mit Osteoporose nehmen oft viele Medikamente. Medikamente schwächen die Darmfunktion. Und dann wird das Kalzium nicht aufgenommen, weil Kalzium braucht ein saures Milieu, eine funktionierende also Magenbarriere, einen funktionierenden Magen. Und das ist einmal schon ein Riesenproblem. Und so können wir dann nur die entsprechenden Nährstoffe aufbauen, um den Knochen aufrechtzuerhalten. Und das Zweite, was wir auf jeden Fall brauchen, ist die Bewegung.
Ja, und jetzt ganz zum Schluss. Bitte ein Rezept für alle, die sich jetzt denken, oh mein Gott, mein Darm ist offenbar für alles verantwortlich. Wo fange ich jetzt bloß an?
Das Rezept.
Also immer wenn es um den Darm geht, empfehle ich in erster Linie nicht stressen lassen. Es muss nicht alles von heute auf morgen passieren, weil Stress ist wirklich der größte Feind vom Darm. Und wenn man wirklich nicht weiß, wo man beginnen soll, dann muss ich fast aufmerksam machen auf mein Buch, das ich ja schon vor mehreren Jahren geschrieben habe. Und das heißt tatsächlich meine Darmgesundheitskur.
Ich kann das jetzt auch nur empfehlen. Es ist jetzt eine Werbung, die eigentlich keine Werbung ist, aber eine auch persönliche Empfehlung. Ich habe es auch gelesen und auch gemacht. Das ist unglaublich, wie man sich danach fühlt. Und es ist auch total einfach, weil man muss nicht hungern, man wird satt. Man kann sich Rezepte dann auch für nachher mitnehmen, weil sie so gut schmecken. Also das machen wir gern jetzt eine Produktplatzierung hier im Podcast. Danke, Alexandra. Vielen, vielen Dank für diese spannende Reise.
Es ist immer eine Freude mit dir. Danke dir.